Ja, das Thema wurde so formuliert und es wurde gewünscht, dass ich über das Thema Rettung, Heilsgewissheit, Heilssicherheit spreche. Und dem Programm habe ich entnommen, dass man auf einen Buchtitel hier Bezug nimmt. Ich habe vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, vor etwa 10 Jahren muss das gewesen sein, mit dem Titel »Wo hört die Gnade Gottes auf?« Ich weiß noch gut, wie ich damals lange überlegte, was soll ich für einen Titel über dieses Buch setzen? Und da fiel mir mein alter Volksschullehrer ein. Und der pflegte zu sagen, wenn er ganz außer Fassung war, jetzt hört doch alles auf. Also jetzt hört alles auf. Und irgendwie gab mir das den Gedanken, dann die Frage zu stellen, ja, und die Gnade Gottes, hört die auch irgendwo und irgendwann mal auf? Und so kam ich zu diesem Titel. Wo hört die Gnade Gottes auf? Und ich versuche dort zu zeigen, dass Gottes Gnade nie aufhört. Und dass darin unsere Gewissheit begründet liegt. Nun, ich bin eigentlich immer noch einverstanden mit dem, was ich in diesem Buch schrieb. Ich habe gestern gesucht. Rainer fragte mich, ob ich 20, 30 Exemplare bringen könnte. Ich habe gar keine. Da habe ich gesucht. Ich habe nicht mal ein persönliches Exemplar. Also ich habe keines gefunden. Ja, das war nicht so gemeint, das habe ich nicht deshalb gesagt. Nun, aber ich bin immer noch doch von dem überzeugt, was ich dort schrieb. Aber etwas würde ich jetzt ändern. Ich würde den Titel des Buches ändern. Und das werdet ihr jetzt gleich beim Beginn meines Vortrags auch merken. Die Frage, die wir vorher stellen müssen, also noch vor dieser Frage, wo hört die Gnade Gottes auf, ist nämlich die Frage, wo fängt die Gnade Gottes an? Also wir müssen eigentlich da anfangen, denn von daher können wir erst die zweite Frage beantworten, wo hört die Gnade Gottes auf? Nun, ich habe die Absicht, das Thema anders zu entfalten als in jenem Buch. Dort bin ich ausgegangen von Hebräer Kapitel 10, wo der Schreiber des Hebräerbriefes ganz deutlich macht, dass am Willen Gottes die Errettung liegt. Und das ist ja eigentlich der richtige Aufhängepunkt, und so habe ich das Buch eigentlich auch so angefangen, wo die Errettung beginnt, nämlich mit Gottes Willen. Aber ich möchte heute anhand des Römerbriefes versuchen zu zeigen, wie Paulus dort das Evangelium lehrt. Natürlich können wir nicht miteinander den Römerbrief studieren, aber ich will folgende 4 Schwerpunkte in meinen 4 Beiträgen anhand des Römerbriefes mit euch setzen. Und ich folge darin tatsächlich der Reihenfolge, in der der Apostel Paulus selbst argumentiert. Ja, wir haben also diese 4 Schwerpunkte. Erstens die Herrlichkeit Gottes. Und ich habe mich hier verschrieben, das sollte nicht heißen 1,1 bis 7, sondern 1,1 bis 17. Die Herrlichkeit Gottes. Römer 1, 1 bis 17. Dann erörtert Paulus als zweites sehr ausführlich den Zorn Gottes. Römer 1, 18 bis 3, 20. Und dann als drittes beginnt Paulus die Gnade Gottes zu entfalten. Drittens die Gnade Gottes, Römer 3, 21 bis 8, 39. Dann habe ich hier zwar, wie ihr seht, 3 Kapitel ausgelassen, nicht weil die unwichtig wären, dort steht natürlich sehr Wichtiges, aber jetzt für unsere Fragestellung können wir diese 3 Kapitel, diesen Einschub, den heilsgeschichtlichen Einschub darüber, wie das Evangelium Gottes Israel als Nation betrifft, auslassen. Also Römer 9 bis 11 ist in dieser Aufstellung ausgelassen. Es kommt der vierte Punkt, die Forderung Gottes, Römer 12, 1 bis 5, 13. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, als ich für die Ostertage, ich war an einer Konferenz in Berlin und dort wurde das Thema gestellt, das Evangelium Gottes. Und dort habe ich diese Aufstellung dann anhand des Römerbriefes erstellt. Je länger ich darüber nachgedacht habe, bin ich von der inneren, geradezu zwingenden Logik der Entfaltung der Gedanken bezwungen worden. Als erstes muss Gott selbst stehen. Und so beginnt Paulus die Lehre über das Evangelium. Er beginnt mit Gott. Und dann als nächstes kommt immer noch nicht, was wir denken würden, die Bedürfnisse des Menschen, sondern es kommt der Zorn Gottes. Und zwar nicht, weil der Mensch ein so armer ist und weil er so sinnentleert leben muss und so weiter, sondern weil der Mensch böse ist. Das Problem des Menschen ist nicht, dass er so sinnentleert ist, sondern dass er böse ist. Und so kommt als zweites Gottes Zorn. Und das wird von Paulus sehr ausführlich argumentiert. Und nach allen Seiten wird der Mensch so in die Enge getrieben, dass an ihm nichts Gutes mehr bleibt, gar nichts, auch keine Hoffnung mehr. Nichts. Null. Fertig. Er zertrümmert alles. Man pflegt ja in der Philosophiegeschichte Kant zu nennen, den Alleszermalmer. Ja, weil er einfach alle bisherigen philosophischen Systeme auf den Kopf stellte. Nun, wir können Kant vergessen. Aber was der gute Evangelist tut, und Paulus ist ein von Gott befähigter Evangelist, was er tut, nachdem er Gott an den Anfang gestellt hat, dann zermalmt er alles, er zermalmt den Menschen. Und er zeigt, dass er unter Gottes Zorn steht. Und er zeigt das von allen Seiten und begründet es auch, weshalb. Und er zeigt auch, dass der Mensch keine Möglichkeit und keine Fähigkeit hat und auch kein Recht darauf hat, irgendwie diesem gerechten Zorn Gottes zu entkommen. Und das erst bereitet ihn darauf vor, Gottes Gnade zu verstehen. Und so kommt erst als drittes, die Gnade Gottes. Römer 3, 21 bis 8, 39, und da finden wir ja wunderbare, großartige, erstaunliche Aussagen über Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade, Gottes Heiligkeit und Gottes Liebe, Gottes Weisheit und Gottes Macht, wie er dem Schuldigen, dem Menschen, der verdienterweise unter Gottes Zorn steht, ewiges Heil bereitet. Und aus der Gnade Gottes ergibt sich viertens ganz zwingend die Forderung Gottes, nämlich ein Leben der bedingungslosen, vollständigen Hingabe an diesen Gott. Und wir sollten das Evangelium als eine geschlossene Botschaft ansehen, und uns niemals damit begnügen, die Sache der Errettung als ein Werk Gottes und als ein sicheres Werk allein für sich losgelöst darzustellen, sondern immer sehen, dass es ein Teil, ein unverzichtbarer Teil des Evangeliums ist, was in Römer 12, von Römer 12 an bis zum Schluss gelehrt wird, nämlich ein Leben für den Gott aller Gnade. Das ist ein Teil der Errettung. Und nicht ein freiwilliger Zusatz für die besonders Willigen. Und so bin ich ganz einverstanden und sehr dafür, dass wir von Jüngerschaft reden und auch Jüngerschaft zur Jüngerschaft anleiten. Aber ich habe immer ein wenig die Sorge, dass bei gewissen Leuten sich dieser Gedanke festsetzt, dass es also ein Christenleben gibt, wo man Christ ist und gerettet ist. Und nachher gibt es noch für besondere Leute Jüngerschaft. Die Bibel kennt das eigentlich nicht. Es ist eine künstliche Unterscheidung. Ein Geretteter ist ein Jünger. Und wen die Gnade Gottes errettet hat, der ist durch Gottes Gnade, Gottes Willen unterworfen und lebt fortan Gottes Willen. Das ist eine ganze Sache. Und wir sollten das, was Gott zusammengefügt hat, nicht scheiden. Auch hier nicht. Gut, ich beginne jetzt mit dem ersten grundlegenden Argument, die Herrlichkeit Gottes. Jetzt lesen wir miteinander Römer 1, die Verse 1 bis 17. So, jetzt habe ich wieder versäumt, was ich fast immer versäume, auf die Uhr zu schauen, wann wir anfingen. Was, 5 nach 10? Denn ich darf höchstens, soviel ich weiß, 45, 3 Viertel Minuten reden, nachher sei die Kassette alle. Und darum muss ich auf die Uhr gucken. Also spätestens um 10 vor aufhören. Römer 1, 1 bis 17. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat, über seinen Sohn, der aus dem Samen Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, dem Geiste der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn, durch welchen wir Gnade und Apostelschaft empfangen haben für seinen Namen, zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter welchen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi, allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen, die in Rom sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer Allerhalben, dass euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, welchem ich diene in meinem Geist, in dem Evangelium seines Sohnes, wie unablässig ich euer erwähne, allezeit flehend bei meinen Gebeten, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, auf dass ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Das ist aber, mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgesetzt habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, auf dass ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, gleich wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als Barbaren, sowohl Weisen als Unverständigen bin ich ein Schuldner. Ebenso bin ich, so viel an mir ist, bereitwillig auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Paulus lehrt hier also das Evangelium auch für Gläubige. Das soll uns schon einmal zeigen, beim Evangelium geht es um mehr als um das bloße Wissen, um jene Botschaft, die uns rettet, sondern es ist auch eine Wahrheit, die die Gläubigen unterweist und befestigt. Ich will euch, der in Rom seid, das Evangelium verkündigen. Und da er selber nicht reisen kann, tut er es durch diesen Brief. Er lehrt in diesem Brief das Evangelium. Wie stellt Paulus sich hier vor? Er nennt sich einen Knecht Jesu Christi, und er sagt, er sei abgesondert zum Evangelium Gottes. Nun, diese beiden Ausdrücke, die zeigen uns, dass das Evangelium oder Gott durch das Evangelium Dinge an uns tut, die wir von Natur aus nie täten. Niemand will ein Sklave sein. Niemand. Das wählt einfach niemand. Und die Menschen, die Sklaven der Sünde sind, die können nicht anders. Sie haben wohl die Sünde gewählt, sie lieben die Sünde, wählen die Sünde, aber sie halten sich ja für Freie. Sie sind frei zu sündigen, frei das Böse zu tun und sie sind darum Knechte. Niemand aber wählt es bewusst, ein Knecht zu sein. Wir wollen ja alle unabhängig sein. Zweitens, das hätten wir ja noch begreifen können, gut, aber das Zweite begreifen wir noch weniger, abgesondert zum Evangelium. Hier sagt Paulus, ein anderer hat meine Aufgabe für mich bestimmt. Das ist ja noch etwas, das uns überhaupt nicht behagt. Wir wollen doch selber unser Leben einrichten und uns selber aussuchen, was uns liegt, was uns behagt und was uns gefällt. Und hier sagt Paulus, ein anderer hat über mich verfügt und für mich bestimmt. Ein anderer hat mich abgesondert. Und das sagt er ja nicht nur hier, das sagt er auch an anderen Stellen im Galaterbrief, sagt er, dass Gott ihn aussonderte für diesen Dienst, bevor er geboren war. Gott hat ihn nicht einmal gefragt, ob er damit einverstanden sei, sondern ihn vorher schon dazu ausgesondert. Nun, warum sage ich das? Warum lege ich solches Gewicht darauf? Um uns bewusst zu machen, dass das Evangelium tatsächlich Gottes Kraft ist zur Errettung für den, der glaubt. Hier tut Gott Dinge an Menschen, die natürlich nicht zu erklären sind und die kein Mensch von sich aus sich ausgedacht und gewünscht hätte. Das Evangelium kommt von Gott. Es geht von Gott aus. Es geht im Evangelium um Gott. Er offenbart sich hier. Es ist sein Werk. Und wir müssen das mit besonders starkem Nachdruck betonen, seitdem dieses Denken sich vollständig durchgesetzt hat, dass eben der Mensch die Mitte der Welt sei, dass der Mensch mündig sei, dass er seines eigenen Glückes Schmied sei und dass der Mensch die Hauptsache und das Wichtigste sei. Und das hat natürlich auch abgefärbt auf das Denken und auf das Urteilen der Christen, sodass viele von uns denken, beim Evangelium geht es darum, dass es dem Menschen gut geht, dass er zufrieden und glücklich wird und Frieden bekommt. Nein, nicht der Mensch, sondern Gott ist die Hauptsache. Das Evangelium geht von Gott aus und Paulus nennt es deshalb Römer 1, Vers 1, das Evangelium Gottes. So nennt er es. Er nennt es nicht das Evangelium von der Wohlfahrt des Menschen oder das Evangelium vom Glück des Menschen, sondern das Evangelium Gottes. Als Zweites nennt er es das Evangelium Jesu Christi, das Evangelium des Sohnes Gottes, Vers 9. Wilhelm Busch, der Jugendpfarrer Wilhelm Busch, er hat in der ihm eigenen, sehr farbigen Art ausgedrückt, wie das Evangelium ihn ergriff. Und das gefällt mir so, weil dieser Wilhelm Busch, er war ja ein Evangelist. Und wir denken doch, Evangelisten sind Leute, die doch einfach darauf aus sind, Menschen davon zu überzeugen, dass sie zum Glauben an Jesus Christus kommen. Richtig, das tun sie. Und doch war Wilhelm Busch davon überzeugt, es war nicht ich, der Gott, den Herrn suchte, es war Gott, der mich suchte. Nicht ich habe Jesus Christus gesucht, sondern er, und er sagte sehr drastisch, ist mir in den Weg getreten. Ganz ähnlich wie bei Paulus. Und ich zitiere jetzt aus einem schmalen Bändchen von Wilhelm Busch, Freiheit aus dem Evangelium, meine Erfahrungen mit der geheimen Staatspolizei. Und er sagt dort einleitend, es sind Predigten, die er hielt, und er sagt dort einleitend, irgendwann in meinem Leben, als ich ein junger Mann war, bin ich auf Jesus gestoßen wie ein Auto, das nicht mehr ausweichen kann und gegen eine Mauer fährt. Und manche von uns, die denken, das stimmt doch gar nicht, ich habe doch ausgesucht, ich habe doch gewählt, das ging doch alles von mir aus. Busch stellt es hier ganz anders dar. Ich bin auf Jesus gestoßen wie ein Auto, das nicht mehr ausweichen kann und gegen eine Mauer fährt. Und das ist ja gar nicht gewünscht und erwünscht. Und Paulus ging es ja genauso. Paulus war ja nicht darauf aus, Christ zu werden. Im Gegenteil. Er war hinter den Christen her und wollte diesen Glauben ausrotten. Und da ist ihm der Herr einfach in den Weg getreten. Und der Aufprall war so heftig, wirklich wie ein Autounfall. Er ist niedergeschmettert worden und der Anblick, der sich dem Paulus darbot, der war so furchtbar, er war 3 Tage blind. Das war ja entsetzlich. So ist ihm der Herr einfach in die Quere getreten, diesem Mann. Nun, das geschah dort auf besonders drastische Weise. Aber es ist ganz ähnlich, was hier Wilhelm Busch sagt. Ich konnte nicht mehr ausweichen, wie ein Auto, das in eine Mauer fährt. Und da wurde der, der am Kreuz für die Welt gestorben ist, mein Herr. Diese Erfahrung verändert das Leben so vollständig, dass man geschieden ist von denen, die ihn nicht kennen. Ja, das Evangelium Gottes, so heißt es, weil es eine Botschaft ist, die von Gott ausgeht, in der Gott wirkt, in der Dinge geschehen, die Menschen sich selbst nicht ausgedacht und ausgesucht hätten und die menschlich auch gar nicht zu erklären sind. Es ist nicht eine menschliche Botschaft. Durch das Evangelium offenbart sich Gott, Gottes Wesen, Gottes Charakter. Und so sagt es ja Paulus am Schluss dieses ersten Abschnittes, den wir gelesen haben, Römer 1,17, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart. Das Evangelium offenbart Gottes Wesen. Das Evangelium offenbart Gottes Herrlichkeit. Paulus nennt das Evangelium an anderer Stelle das Evangelium der Herrlichkeit. Ich habe hier einmal alle Bezeichnungen aufgelistet, die das Neue Testament verwendet für das Evangelium. Am häufigsten einfach das Evangelium, dann das Evangelium Gottes, eine Reihe von Stellen, im Römerbrief 2-mal, dann das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes. Das Evangelium offenbart also Gottes Wesenheiten. Das Evangelium seines Sohnes. Das Evangelium offenbart den Sohn Gottes, wer er ist und was er getan hat. Dann das Evangelium Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Das Evangelium des Christus. Das Evangelium der Herrlichkeit Christi. Also wir merken, wo der Schwerpunkt bei all diesen Bezeichnungen liegt. Und dann das Evangelium des Reiches Gottes. Es geht um seine Herrschaft, dass er regiert. Das Evangelium 12. der Gnade Gottes. Dann das Evangelium eures Heils. Einmal so. Das Evangelium des Friedens, einmal so, das Evangelium des Guten. Gerade 3 Bezeichnungen, die nur einmal verwendet werden, die uns zeigen, was der Mensch dabei empfängt. Heil, Frieden und Gutes. Aber die erdrückende Masse der anderen Bezeichnungen zeigen uns, Gott ist die Hauptsache. Und ich befürchte, dass wir die Sache auf den Kopf gestellt haben. So wie das Evangelium irgendwie präsentiert wird heute und was sich in den Köpfen der Leute festsetzt, ist irgendwie die, das Evangelium ist eine geniale Methode, dass du glücklich wirst im Leben und gut leben kannst. Das ist eine ganz untergeordnete Sache, so wie das Neue Testament das Evangelium darlegt. Das ist eine Folge, aber gar nicht das Herz des Evangeliums, überhaupt nicht. Gehört gar nicht zur Botschaft selbst. Es ist eine Folge der Botschaft. Und ich habe das dann so einander gegenübergestellt, das Evangelium der Herrlichkeit Gottes oder die frohe Botschaft von der Würde des Menschen. Was ist es? Und jetzt habe ich hier so A, B, C aufgeschrieben, so wie irgendwie meistens argumentiert wird. Der Mensch hat Probleme. Also man beginnt meistens mit der Not des Menschen. Erklärt seine Ratlosigkeit, Hilflosigkeit, Kriege, Ungerechtigkeit, alle solche Dinge geschehen in der Welt. Der Mensch hat Probleme. B. Die Sehnsucht des Menschen. Jeder Mensch will zufrieden sein, will Frieden haben, will Geborgenheiten haben. Also die Bedürfnisse des Menschen kommen als zweites. Und dann baut man immer auf, eben auf die Fähigkeiten des Menschen. Und das ist ein reiner Gedanke der Aufklärung. Man muss den Menschen nur genügend unterweisen, unterrichten und nachher wird er von selbst das Richtige tun. Also die Fähigkeiten des Menschen, seine Würde. Und die Schlussfolgerungen, die man dann bei der Präsentierung des Evangeliums zieht, ist eben A, dieser Pfeil, der Mensch hat Probleme, ihm muss geholfen werden. B, der Mensch braucht Geborgenheit, Anerkennung und so weiter, das muss ihm angeboten werden. C, der Mensch muss dazu gebracht werden, Gottes Angebot zu hören und zu verstehen, dann wird er von selbst danach greifen. Das klingt alles so menschenfreundlich und so gut. Aber wenn wir einmal das Neue Testament daraufhin untersuchen, merken wir, dass das Neue Testament die Gewichte ganz anders setzt. Und dass keiner, der Apostel und auch der Herr nicht, unter diesen Voraussetzungen und in dieser Weise das Evangelium gepredigt haben. Überhaupt nicht. Nein, am Anfang stellt Paulus dar, es ist das Evangelium Gottes, es ist das Evangelium seines Sohnes. Es geht im Evangelium um Gottes Kraft, also Gottes Wirken, Vers 16, Gottes Gerechtigkeit, seine Wesenheiten, sein Charakter. Und allein am Römerbrief können wir am Evangelium ablesen, Gottes Treue und Wahrhaftigkeit, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Liebe, Gottes Güte und Erbarmen, Gottes Gnade, Gottes Weisheit, Gottes Kraft, Gottes Souveränität. Das Evangelium enthüllt uns Gottes Wesenheiten, eben Gottes Herrlichkeit. Und ich denke, dass erst, wenn unsere Gedanken und unsere Herzen verankert werden in Gottes Wesen selbst, wer Gott ist, wie Gott ist. Erst von da können wir auch Gewissheit bekommen in dieser Frage, die uns jetzt heute beschäftigt, Heilsgewissheit, Heilssicherheit. Das muss von daher beantwortet werden. Von Gott her. Und von da ins Licht gestellt werden. Erst in Gottes Licht sehen wir das Licht. Psalm 36, Vers 10. Bei dir ist der Quell des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Gott also steht am Anfang. Er ist der Urheber des Evangeliums. Paulus bekräftigt das gleich in der Einleitung durch einen eingeschobenen Vermerk. Er kommt nachher am Schluss, nachdem er das ganze Evangelium dargelegt hat, in Römer 8, zu einem ersten großen Höhepunkt, und dort erinnert er auch daran, das Evangelium beginnt ja mit Gott, beginnt nicht mit uns. Römer 1, Vers 2. In einer Klammer schiebt Paulus diese Bemerkung ein und wir fragen uns, ja, warum sagt er denn das? Er hat mehrere Gründe, sicher. Aber ein Grund ist sicher folgender. Römer 1, 1 und 2. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat. Hier dieses Wort zuvor. Gott hat das Evangelium zuvor verheißen. Das Evangelium begann nicht mit uns, also mit unserer Not oder mit unserem Verlangen, gerettet zu werden. Das Evangelium war von Gott längst beschlossen, längst verheißen, längst angekündigt, bevor ein einziger Mensch, der durch dieses Evangelium errettet werden sollte, das Licht der Welt erblickt hatte. Gott erfüllt also bei der Errettung von Menschen Verheißungen, die er ausgesprochen hatte, bevor diese Menschen existierten. Wiederum ist das ein uns zunächst irgendwie fremder und für viele sogar beängstigender Gedanke, weil er die ganze Sache so vollständig aus unseren Händen nimmt und uns eben zeigt, dass wir in Gottes Hand sind. Und dagegen sträubt sich in unserer Natur ganz instinktiv etwas, weil wir ja immer die Herren unserer selbst sein wollen und die Hebel in der Hand haben wollen. Nun, es gibt ein alttestamentliches Buch, das die Errettung ganz ausführlich und gründlich erörtert. Das ist das zweite Mosebuch. Das ist das alttestamentliche Buch der Errettung. Und es bestehen sehr auffällige und sehr viele Parallelen zwischen dem Römerbrief und dem zweiten Mosebuch. Und das zweite Mosebuch beginnt auch mit einer zunächst fast immer, wahrscheinlich von uns allen, gar nicht beachteten Verweisung darauf, dass die Errettung ja gar nicht beginnt mit der Not der Israeliten, sondern dass die Errettung dieser Israeliten ihren Ursprung nahm viel, viel früher. 2. Mose 1. 2. Mose Kapitel 1. Dieses Kapitel beschreibt uns ja tatsächlich die Knechtschaft und die Bedrohung der Ausrottung, unter der das Volk Israel steht. Aber vorher steht etwas, das wir meistens überlesen. Wir lesen so die Verse 1 bis 7, einfach so schnell durch, und dann ab Vers 8, hier beginnt the real stuff, denken wir. Aber die Verse 1 bis 7, die haben eine ganz wichtige Funktion, und meistens merken wir das erst im Nachhinein, vielleicht wenn wir das Buch das zweite Mal lesen. 2. Mose 1, dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, ein jeder mit seinem Haus. Namen. Und dann werden sie genannt. Und dann werden sie gezählt. Und so macht der Schreiber des zweiten Mosebuches deutlich, dass die Errettung, die dieses Volk erlebte, nichts anderes war als die Ausführung, die Verwirklichung von uralten Verheißungen. Die hier in Ägypten litten und geknechtet wurden und dann herausgeführt waren, waren ja die Söhne Jakobs, das heißt die Söhne Isaaks, das heißt die Söhne Abrahams. Und Gott hatte Abraham, Isaak und Jakob Verheißungen gegeben, genau über diese Menschen, bevor sie lebten. Nämlich, dass sie sich sehr mehren würden, dass sie geknechtet werden würden und dass sie errettet werden würden, herausgeführt werden würden. Das wurde alles schon Abraham gesagt, Isaak gesagt, Jakob gesagt. Und in diesem Licht, wenn wir dann 2. Mose wieder lesen, dann merken wir, die Befreiung aus Ägypten, das war Gottes Verwirklichung, Erfüllung von Verheißungen, die er längst gegeben hatte. Die Rettung Israels aus Ägypten begann mit alten Verheißungen, mit Gottes Vorsatz. Nicht mit der Not der Israeliten. Und daran will uns eben Paulus mit dieser eingefügten Bemerkung in einer Klammer erinnern, das Evangelium Gottes, welches Gott längst zuvor verheißen hatte. In Römer 8 kommt er ja wieder darauf zurück. Und dort steht dreimal das Wort zuvor. Einfach Um es dann ganz deutlich zu machen, nachdem er das Evangelium, die Rechtfertigung durch den Glauben, all das erklärt hat, Römer 8, 28 und 29. Römer 8, 28 und 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz, vor, nicht Nachsatz, Vorsatz berufen sind. Vers 29, denn welcher zuvor, hier ein zweites Mal, welcher zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt. Drittes Mal. Nun, ich will jetzt nicht im Einzelnen auf diese Verse eingehen, aber einfach uns hier bewusst machen, dass Paulus hier darauf zurückkommt. Die Sache beginnt mit Gott. Er war vorher da. Zuerst war Gottes Vorsatz da. Das Gleiche, an die gleiche Tatsache erinnert Paulus auch die Leser, also den Titus und die Zuhörer des Titusbriefes. Titus wird diesen Brief ja auch vorgelesen haben, in Kreta, in den Gemeinden, wo er diente, diesen Brief des Apostels Paulus. Und da saßen die Kreter da. Und sie freuten sich, dass sie das Evangelium gehört hatten, zum Glauben gekommen waren, ewiges Leben hatten. Und sie freuten sich zurecht. Und dann hören sie diesen Brief, wie er vorgelesen wird, Titusbrief, Kapitel 1. Verse 1 bis 3, Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor den Zeiten der Zeitalter. Verheißen hat vor ewigen Zeiten. Zu seiner Zeit aber sein Wort geoffenbart hat durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres Heiland Gottes. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie die Einzelnen da saßen und da ist ihnen mit einmal gedämmert. Da begann die ganze Sache. Ich dachte immer, es habe begonnen, als Paulus kam und predigte und als ich das im Glauben annahm. Und dann begriffen sie, da begann die Sache. Das geht ja viel weiter zurück, meine Errettung und das ewige Leben, das ich jetzt in Christus habe. Gott hat das ewige Leben verheißen vor den Zeiten der Zeitalter. Das heißt, bevor die Welt war, sogar noch bevor die Propheten waren. Nun, wem hat Gott das Leben damals verheißen? Wie sollen wir das denn verstehen? Bevor die Schöpfung war, ja, da war ja nur Gott. Da waren ja nicht einmal Engel. Da war nichts Erschaffenes. Da war nur der dreieinige Gott. Und es bleibt uns eigentlich nichts anderes, keine andere Erklärung als die, dass Gott seinem Sohn verheißen hat, das ewige Leben all denen zu geben, die er durch sein Blut für Gott erkaufen würde. Nun, in Johannes 17 bekommen wir einen Einblick in diese Wahrheiten. Der Sohn spricht von den Seelen, die der Vater ihm gegeben hat. Und wie er diese erlöst, bewahrt und vollendet. Die Errettung beginnt also mit Gott, mit Gottes Vorsatz, mit Gottes Willen zu errettet. Nun, ich habe vor vielen Jahren in der Schweiz in einer Sommerbibelschule über das zweite Mosebuch 2 Wochen lang in einer Kurzbibelschule Vorträge gehabt und ich habe noch die Unterlagen. Das habe ich dort schon hingeschrieben. Ja, das war ungefähr um 80 herum. Da war unsere älteste Tochter, die jetzt 21 ist, ganz klein. Da habe ich dort von Hand hingeschrieben, über das erste Kapitel, weil die Errettung von Gott ausgeht, führt sie auch ganz sicher zu Gott. Das ist der Grund der Heilsgewissheit. Und ich wiederhole das jetzt. Hier haben wir den Anker. Hier ist der Anker. Und ich hoffe, ihr kennt dieses wunderbare Lied von Rothe. Ja, der drei Vornamen. Und immer diese drei Vornamen, dieser barocken Größen sich zu merken. Man bringt dann diese Johann und Georg und Friedrich dann durcheinander. Also Rothe. Johann hieß er auch irgendwo. Einer seiner drei Vornamen. Und er hat ein wunderbares Lied geschrieben. Ich habe nun den Grund gefunden, der ewig meinen Anker hält. Wo anders als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt. Das ist der Anker. Und einer der feurigsten und unbändigsten Prediger des Evangeliums, den es je gegeben hat, das war der Schotte. Die Schotten sind ja Kelten und die Kelten sind leidenschaftliche Leute. Die sind nicht so schwerblütig wie die Germanen. Leidenschaftliche Leute. Und dieser John Knox hat durch seine Predigt wirklich Schottland der Reformation und dem biblischen Glauben zugeführt. Und dieser John Knox, als er auf dem Sterbebett lag, da sagte er seiner Frau, lies mir noch einmal jenen Abschnitt, wo ich damals zum ersten Mal meinen Anker warf. Welchen meinte er? Johannes 17. Das hohe priesterliche Gebet des Sohnes an den Vater, wo uns deutlich wird, die ganze Sache der Errettung, ich sage es jetzt einmal so, ist eine Transaktion zwischen dem Vater und dem Sohn. Der Vater gab dem Sohn die Seelen, die der Sohn erretten sollte. Und der Sohn hat sie mit seinem Blut für Gott erkauft und erworben. Und der Sohn wird sie vollenden. Das ist der Anker meiner Seele. Von da geht die Errettung aus. Und da beginnt das Heil. Und so sagt dann Paulus im Zusammenhang mit der Errettung in Römer 11 am Schluss, nachdem er dargelegt hat, wie das Evangelium auch Israel retten wird, das gleiche Evangelium Gottes, das gleiche Evangelium des Sohnes Gottes, das gleiche Evangelium der Gnade Gottes wird auch Israel als Volk retten, kein anderes Evangelium. Und nachdem er das dargelegt hat, sagt er zum Schluss in Römer 11, und ich kann diese Verse gerade noch lesen, und dann machen wir eine kurze Unterbrechung. Römer 11, 33 bis 36, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Und hier redet ja Paulus von Errettung. Errettung von Juden, Errettung von Heiden. Und über die ganze Errettung können wir diesen Satz schreiben. Von Gott, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Weil alles mit Gott beginnt, alles durch ihn geschieht, führt auch ganz sicher alles zu ihm. Das ist der Grund der Gewissheit der Errettung.